Herzlichen Dank. Ich glaube, es ist allen bekannt, dass Johann Sebastian Bach alle seine Werke mit Soli Deo Gloria unterschrieben hat und überschrieben hat, Jesu Hilf. Das wäre auch mein Gebet für diesen Abend. Ob das sehr spannend wird, weiß ich nicht. Ob du da zu viel versprochen hast, das wird man ja hinterher am Hunger feststellen, ob die Brötchen und Kekse alle weggehen. Wenn nicht, dann war das die Quittung für diesen Abend. Auf jeden Fall, das Thema ist einigermaßen spannend, wenigstens für mich. Es geht auch ohne Gott, aber wohin? Und ich würde dieses Thema gerne aufrollen oder behandeln oder versuchen zu erklären durch eine sehr bekannte Geschichte, und zwar die Kreuzigungsszene unseres Herrn Jesus Christus im Lukasevangelium. Einige Verse lese ich vor. Ich denke, den meisten von Ihnen ist die Geschichte bekannt, vielleicht aus alten Zeiten oder von einem Film her oder einem Buch oder aus der Bibel. Jesus ist gegeißelt worden und dann führt man ihn nach Golgatha, und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort. Und die Übeltäter, den einen auf der rechten, den anderen auf der linken Seite. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie verteilten aber seine Kleider unter sich und warfen Lose darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten: Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie dazutraten, ihm Essig brachten, sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihn geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist König der Juden. Jetzt kommen wir zu dem Text, den ich gerne etwas ausführlicher behandeln möchte. Einer der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete ihm und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus: Denk an mich, Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und der sprach zu ihm: Wahrlich, das heißt Amen, das heißt hundertprozentig, so ist es. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also, es geht ohne Gott. Das haben wir gestern schon angedeutet. In der Naturwissenschaft gibt es eine ganze Batterie von weltbekannten Wissenschaftlern jeder Disziplin, die das sehr, sehr deutlich sagen, wie Richard Dawkins, wir haben gestern kurz erwähnt, sein Gotteswahn: Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott, deswegen genieße das Leben, mach dir keinen Stress, nach dem Tod ist alles aus, es geht wirklich ohne Gott. Auch in der Psychologie, wir kennen Freud zumindest den Namen nach, der hat das auch sehr deutlich ausgedrückt, und der hat es einmal so gesagt: Religion, also der Glaube an einen Gott, ist ein Versuch, die Sinneswelt, in die wir gestellt sind, also all das, was wir wahrnehmen und sehen, die Sinneswelt mittels der Wunschwelt zu bewältigen, die wir infolge biologischer und psychologischer Notwendigkeiten in uns entwickelt haben. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber mit anderen Worten sagt er hier, also der Glaube ist ein von uns erfundener Selbstbetrug, eine Wunschwelt der Fantasie, weil wir mit unserer Wirklichkeit nicht klarkommen. Ganz platt ausgedrückt, ihr habt es gestern gehört, ich bin Drogist gewesen oder habe das gelernt und habe dann auch eine Zeit lang die Drogerie meines Vaters übernommen. Da hatten wir in der Abteilung für Kinderernährung und so weiter immer Schnuller, so nannte man die damals, ich weiß, das ist ja auch bekannt, oder Beruhigungssauger. Das ist der Fachausdruck. Und wir wissen alle, was man damit macht. Wenn die Säuglinge am Quäken sind oder am Hunger und die Mama will nicht oder kann nicht und will das Kind beruhigen, dann wird eben ein Beruhigungssauger in den Mund gesteckt und das Kind im Glauben, es bekäme jetzt Nahrung, die lutscht dann an diesem Schnuller herum und wird getäuscht. Und das sagt Freud mit anderen Worten. Also euer Glaube, das ist im Grunde ein Schnuller, den man euch in den Mund steckt, Opium des Volkes, und der gaukelt euch etwas vor, was überhaupt nicht da ist. Also es geht wirklich auch ohne Gott. Und das ist uns bekannt in der Psychologie. In der Politik, da stellen wir es immer wieder fest, nicht wenige Politiker kämpfen dafür, dass der Gottesbezug in der Verfassung gestrichen wird, auch in der europäischen. Und die wollen damit auch deutlich machen, wir brauchen Gott nicht, es geht auch ohne Gott. In Deutschland, in der EU und auch in der ganzen Welt. Und das wird sicherlich immer deutlicher werden, dieses Bekenntnis. Es geht ohne Gott. Beispiel Nordkorea, da kann man ja sehen, dass es auch ohne Gott geht. Wer da eine Bibel besitzt oder betet, der muss mit Gefängnis rechnen, manchmal mit Todesstrafe. Gar nicht so einfach, da zu leben. Die glauben, es geht ohne Gott. Wie sich das praktisch auswirkt, das können wir fast jeden Tag in der Zeitung nachlesen. Oder China während der Kulturrevolution 66 bis 77. Ich habe 3 alte Herren kennengelernt, alle über 80 Jahre alt, die je 20 Jahre und mehr im Gefängnis gesessen haben, weil sie Christen waren in dieser Zeit. Die können eine Geschichte davon erzählen, wie man versucht hat, ohne Gott zu leben. Sie haben mit Gott gelebt und auch überlebt. In der Theologie, ich fand das interessant, ich bin hier untergebracht in einem kleinen Hotel und da kriegt man dann morgens auch eine Zeitung angeboten. Da habe ich zum ersten Mal die Hannoversche Allgemeine in Händen gehabt. Da war doch tatsächlich fast, ich glaube, eine ganze Seite über Hans Küng. Habt ihr das gelesen? Oder lest ihr nur die FAZ oder sowas? Über Hans Küng, ein großes Bild von ihm und er wurde interviewt. Und er stellte da in der Zeitung dann auch seinen Weltethos vor. Und der sagt mit anderen Worten, ich sage es mal ganz platt, also im Grunde brauchen wir eigentlich nur ein paar, eine Handvoll ethischer Normen, die sowieso von allen Religionen vertreten werden, nämlich, dass man nicht klauen soll, dass man nicht morden soll, dass man keinen vergewaltigen soll und ich weiß nicht, was da noch dazu kam. Und dazu gehören doch auch die Atheisten natürlich. Und wir können ganz gemeinsam quer dadurch doch eine Weltgemeinschaft bilden. Ein Weltethos wird uns dazu verhelfen und das empfiehlt er und er hofft natürlich sehr auf den neuen Papst Franziskus, denn er ist sehr enttäuscht von Benedikt XVI, weil der sich immer so quergestellt hat und gemeint hat, man müsste noch irgendwann welchen alten Auffassungen und Vorstellungen, biblischen Prinzipien festhalten. Nun, vor 40 Jahren hatten wir schon eine Theologie ohne Gott oder auch Theologie nach dem Tod Gottes, sodass auch ein großer Teil der Theologen heute sagen, wir brauchen Gott nicht mehr. Es geht wirklich auch ohne Gott. Und das wird wahrscheinlich auch in der Christenheit das Zukunftsmodell werden. Man kann ohne Gott leben, das beweist unsere Umwelt. Man kann auch ohne Gott sterben, das ist zwar nicht ganz so leicht, aber das ist auch möglich, das sehen wir auch. Es gibt den humanen Tod, es gibt Sterbehilfe, es gibt Medikamente. Aber was kommt danach? Das ist die für mich spannende Frage. Und unser Bibeltext, der gibt uns, glaube ich, hier eine Hilfe oder eine Antwort aus Sicht Gottes, aus Sicht der Bibel. Und schildert uns in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, das Lebensende von 3 Männern, die alle am Kreuz sterben. Der eine in der Mitte, die Hauptperson, dorngekrönt, Überschrift über seinem Kopf, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dann 2 namenlose Verbrecher. Die verschiedenen biblischen Berichte in den Evangelien schildern uns einmal als Mörder. Wahrscheinlich waren es politische Terroristen, auf jeden Fall Aufrührer mit einer sehr blutigen Vergangenheit. Und wir haben hier in Lukas einige Details gelesen, wie Lukas das Leben des einen und das Lebensende des einen der Mitgekreuzigten schildert. Das finde ich ganz interessant. Also Matthäus und Markus schildern, wie beide dort gehangen haben, wie beide reagiert haben, aber nur Lukas, er konzentriert sich auf den einen Mitgekreuzigten, rechts oder links von Jesus, weiß ich nicht, wie der sich verhält. Und das ist sehr, sehr interessant. Alle drei stehen vor dem Tod der Ewigkeit. Hier diese Mitgekreuzigten, bei Jesus wissen wir, etwa 33 Jahre alt. Die Mitgekreuzigten, Alter unbekannt, Herkunft auch unbekannt. Auf jeden Fall ein Jude. Römer durften nicht gekreuzigt werden. Und seine Reaktion oder sein Gespräch hier mit seinem Kollegen macht ja deutlich, dass er den jüdischen Glauben doch irgendwie kannte. Er wusste etwas von einem kommenden Reich. Hat er fromme Eltern gehabt? Keine Ahnung. Irgendwie ist er auf jeden Fall auf die schiefe Bahn gekommen. Politisch links oder rechts, irgendwo war er. Er ein Räuber, ein Mörder, wahrscheinlich ein skrupelloser Messerheld. Und dann wurde er eines Tages dann wahrscheinlich verpfiffen, verhaftet, verurteilt. Und die Römer machen einen kurzen Prozess mit solchen Männern. Das hat nicht lange gedauert. Das sollte abschrecken. Tod durch Kreuzigung. Das war ja damals das Mittel der Römer, um den Juden die Schranken zu weisen. Aber das war für die Juden selbst, für die Bürger von Jerusalem und Umgebung, und damals waren ja recht viele dort, natürlich auch eine Attraktion. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Aber damals gab es kein Kino, auch keine Bundesliga und so weiter. Und dann strömte man, wenn irgendwo eine Hinrichtung war, und das ging bis ins Mittelalter oder bis ins 19. Jahrhundert noch, strömte man zu den öffentlichen Hinrichtungen, da war was los, da war spannend, da rollten die Köpfe, für uns heute unfassbar. Allerdings im Fernsehen sieht man das wahrscheinlich heute auch noch genauso oft oder noch öfter. Auf jeden Fall, das war natürlich etwas ganz Besonderes. Und da sollten auch alle wissen, wie man mit solchen Leuten umgeht. Und diese beiden, rechts und links neben Jesus, die erfuhren hier sehr praktisch an ihrem Leben, das, was die Bibel lehrt, was der Mensch sät, wird er ernten. Das ist ein eisernes Gesetz der Bibel. Oder wer Sünde tut, ist Knecht der Sünde. Oder auch ein Grundsatz der Bibel, der Lohn der Sünde oder die Folge der Sünde, die Quittung der Sünde ist der Tod. Das spürten sie jetzt am eigenen Leib. Jetzt waren die beiden und der eine, auf den ich eingehen möchte, dort am Kreuz festgenagelt, während der Hitze des Tages, zwischen 9 und 12 Uhr, sicherlich unwahrscheinliche Qual, wahnsinnige Schmerzen, können wir uns nicht vorstellen, umgeben von einer gaffenden Volksmenge. Es war ein Schauspiel, so berichtet einer der Evangelisten, diese Szenen, diese Leute kamen zu einem Schauspiel zusammen. Sie hatten den Tod vor Augen, ihr Leben war vorbei und ihm wurde auch bewusst, was wir gestern schon andeuteten, so kurz ist das Leben. Ein Hauch, ein Geschwätz, ein Gedanke, ein Minuszeichen zwischen zwei Jahreszahlen. Ich würde gerne mal hier eine Frage stellen, vor allem an die, die unter 60 sind. Wenn es möglich wäre, dass jemand ihnen eine Garantie gäbe, noch 40 Jahre zu leben. Wenn es theoretisch möglich wäre, wie würden sie reagieren? Nun, die jetzt schon 60 sind, wie ich oder 66, mit gemischten Gefühlen, ich weiß nicht, ob ich 106 Jahre alt werden möchte, aber die um die 50 sind und darunter, die würden sagen, das ist ein Sechser im Lotto, was Besseres kann doch gar nicht passieren. Ich lade euch alle zu einer Pizza ein heute Abend. 40 Jahre zu leben, die Garantie zu haben, was Besseres, Schönes gibt es nicht. Aber noch 4 Jahre zu leben, die Garantie, sieht schon ein klein bisschen anders aus. Man würde wahrscheinlich, ich würde dann ganz bewusst, wenn ich kein Christ wäre, meinen Urlaub noch planen. meine Geldvorräte genau kontrollieren und überschauen, ein paar Reisen machen, mein Geld einteilen und das Leben noch genießen. 4 Jahre ist ja auch noch was, wenn man die Garantie hat, man bleibt gesund und tja, man kann sich noch für das ein oder einsetzen oder auch mitnehmen. Aber 4 Monate, also 120 Tage, Strichliste, denkt man gestern Abend, dann wird's ja ernst. Da denkt man an das Testament, dass man noch Dinge ordnen sollte. Vielleicht greift man dann auch mal zu einem Buch, vielleicht sogar zur Bibel. Tod vor Augen, da denkt man nicht mehr so sehr an Urlaub, würde ich sagen, oder ein fettes Essen oder sonst was. Vielleicht würde man auch noch einmal alles auf den Kopf hauen. Aber 4 Tage, da kriegt man Depressionen. Da braucht man Psychopharmaka oder Alkohol. Das ist der Horror. Aber hier, die beiden Mitgekreuzigten, die hatten nur noch 4 Stunden vor sich. Dort am Kreuz. Fürchterlichste Schmerzen, Krämpfe, Atemnot. Ich brauche das jetzt nicht im Einzelnen beschreiben. Unsere Medizinerin, die könnte das viel besser tun. Und da wussten sie beide aus langjähriger Beobachtung, sie waren ja wahrscheinlich auch oft dabei, wenn solche Verbrecher gekreuzigt wurden. Dann irgendwann kommt dann einer von den Soldaten, nimmt dann die Keule und zerschmettert dann die Knie, damit der Körper sich dann losreißt von den Nägeln, auf die Erde fällt und dann tot durch Ersticken. Das war so der übliche Tod, wenn man gekreuzigt wurde. Und was kommt dann? Das ist die große Frage. Es gibt ein altes Kirchenlied, das singt heute kein Mensch mehr. Aber wenn ich mich täusche, ich habe vergessen, Wolfgang, dich zu fragen, ob du Old Shorehand in deinem Bücherregal hast. Ja,
Lukas hat es, ja.
Lukas. Schade, ich hätte mir gerne ausgeliehen, um nachzuprüfen, ob das, was ich jetzt sage, stimmt. Aber aus Old Webel stirbt dieser Gauner, einige grinsen, kennen die Geschichte, der da so eingeklemmt ist von seinen Feinden und einen ganz langsamen Tod unter fürchterlichen Schmerzen sterben soll. Ich weiß nicht, zitiert er das Lied oder singt es ein anderer? O Ewigkeit, du Donnerwort, du Schwert, das durch die Seele bohrt, du Anfang ohne Ende. O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit, vielleicht schon morgen oder heute, fall ich in deine Hände. Da hat jemand über die Ewigkeit gedacht, nachgedacht. Ewigkeit, du Donnerwort. Und vielleicht der ein oder andere, wenn er mal in stillen Stunden über das danach denkt, Ewigkeit, das ist wirklich ein Schlag, ein Donnerwort, ein Schlag in unser Gewissen. Was ist dann? Nun, hier dieser Mitgekreuzigte, ausgestreckte Arme, er kann sich nicht viel bewegen, er kann versuchen, seinen Körper immer ein bisschen aufzuheben, um Luft zu kriegen, festgenagelt, leere Hände, er kann nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Das wird hier sehr, sehr deutlich, ihm selbst und allen, die das sehen. Ist ja eigenartig, ich war, wenn ich mich recht entsinne, 6-mal bei der Geburt meiner 7 Kinder Augenzeuge. Aber wenn dann die Jungs oder die Mädchen dann ins Freie kamen, was erkannte man? In allen Fällen eine geballte Faust. Eine geballte Faust. Also Symbol dafür, hier bin ich und ich will mitnehmen, was ich kann. Und ich weiß nicht, die Medizinerin möge mich korrigieren. Man sagt ja, dass man diese kleinen Babys an eine Leine hängen könnte, die würden sich festhalten, weil die in ihren ersten Tagen solch eine Kraft in ihren Händen haben. Also, der Mensch wird geboren, um zu krallen, festzuhalten, was mitzunehmen, die Fäuste zu zeigen, sich durchzusetzen. Und beim Tod? Ausgestreckte Hände. Man nimmt nichts mit, man lässt alles fallen. Es gab ein schönes Buch von einem Sparkassendirektor, der gläubig war. Der sagte einmal, das habe ich mir gut gemerkt, gib mit warmer Hand. Versteht ihr den Gedanken? Solange du noch lebst, gib das, was du hast, weiter an andere. Wenn die Hände kalt sind, kannst du nichts mehr verteilen. Ausgestreckte Hände. Wir müssen loslassen, wir werden nichts mitnehmen. Von Alexander dem Großen erzählt man ja auch viele Geschichten. Ich weiß auch nicht, ob die alle wahr sind. Aber dass er mit etwa 29 Jahren gestorben ist, ist ziemlich sicher. Dass er ein genialer Feldherrscher war, aber auch ein nachdenkender Mensch. Er hatte immer so einen Tross Philosophen um sich herum, hat viel nachgedacht über Tod und Leben. Und als er dann wahrscheinlich durch eine Fliege Malaria bekam, durch eine Stechfliege, und er in Fieberträumen war und doch noch ab und zu einen klaren Gedanken hatte, hat er dann angeordnet, wenn er beerdigt wird oder aufgebahrt wird, in einen Sarkophag kommt, dann sollte man doch bitte seine Hände aus dem Sarg baumeln lassen. Er wollte in seinem Tod noch eine Predigt halten. Welche? Ich nehme nichts mit. Das sollten seine Soldaten aus Erinnerung mitnehmen. Wir nehmen nichts mit. Was wir auch feststellen, dass Not, Krankheit, Schmerzen nicht automatisch beten lehrt. Das sagt man ja so heute, Not lehrt beten. Oder in einem untergegangenen Schiff gibt es keine Atheisten oder ein abstürzendes Flugzeug, da wird auch feste gebetet. Aber hier in dieser Szene sehen wir zunächst einmal, dass die beiden Mitgekreuzigten überhaupt nicht gebetet haben, haben die gar nicht daran gedacht zunächst einmal, sondern sie lästern über den Mann in der Mitte. Sie folgen dem Sog der Masse. Wahrscheinlich haben sie auch nie selbst eine eigene Meinung gehabt. Und weil sie jetzt auch nicht im Mittelpunkt standen, das war der Gekreuzigte in der Mitte, naja, machen sie das, was alle anderen auch machen. Sie lästern mit. Und durch dieses Lästern möchte man natürlich auch die Todesängste verdrängen. Sie hatten gehört, wie die Soldaten gespottet hatten, die Obersten des Volkes gespottet hatten, die hohen Priester gespottet haben. Alle waren am Spotten und dann haben sie mitgemacht. Andere hat er gerettet, rette dich selbst, rette dich und uns. Steig herab vom Kreuz und wir wollen an dich glauben. Das waren die Worte, die man Jesus dann entgegenschleuderte. Die beiden Mitgekreuzigten hatten nur noch, könnte man sagen, eine Möglichkeit, etwas zu bewegen oder etwas zu tun. Die konnten ihre Zunge gebrauchen und die haben sie zunächst einmal gebraucht, nicht um zu beten, sondern um zu lästern. Und das ist schlimm, wenn man auch angesichts des Todes sich der Realität nicht bewusst wird, nur noch ein paar Minuten, dann bin ich nicht mehr und wo bin ich dann? Ich habe einmal ein ziemlich schockierendes Erlebnis gehabt mit einem jungen Mann. Er war in unseren Freizeiten als 14-, 15-Jähriger aus einer frommen Familie, Paderborn, Russlanddeutsch, war über alles informiert. Von klein auf kannte er die Bibel oder zumindest die Geschichten. Und dann bekam er plötzlich Leukämie, kam nach Münster, dort in eine Uniklinik. Man hat versucht, dann durch Bestrahlung und so weiter die üblichen Methoden irgendwie zu stoppen, aber es war sehr, sehr aggressiver Krebs. Es gab keine Hoffnung mehr. Er war jetzt 16 Jahre alt und dann rief mich seine Mutter an und sagte, Wolfgang, bitte besuche meinen Sohn. Der ist nicht gläubig, der glaubt nicht an Gott, der hat sich nie bekehrt. Ja, was macht man dann? Ich gehe nicht gerne zu Kranken besuchen, das muss ich ganz ehrlich sagen, und schon gar nicht gerne zu an Sterbebetten. Und besonders ungerne, wenn es dann junge Leute sind mit 16 Jahren. Ja, ich frage mich durch, dort im Krankenhaus, dann gab es eine extra Etage für solche Sterbefälle. Und ich war innerlich ganz gespannt und aufgeregt natürlich, was soll ich ihm sagen, wie werde ich ihn vorfinden. Und dann zeigt man mir das Zimmer, ich klopfe an und dann sitzt er da, grinsend, lächelnd, hat so ein komisches Hemd an, wie das üblich ist, und guckt in den Fernseher. Das hat mich schon mal sehr verwirrt. Dann versuche ich ein Gespräch mit ihm anzufassen. Er grinste nur, lächelte mal, guckte weiter in die Fernsehsendung. Es war mir nicht möglich, bei diesem Besuch irgendein vernünftiges Wort mit ihm zu wechseln, einen Gedanken zu äußern. So bin ich dann nach 20 Minuten oder wie lange ergebnislos wieder nach Hause gefahren. Angesichts des Todes Fernsehen gucken, verdrängen, nur ja nicht realisieren, dass es bald zu Ende ist. Das ist unwahrscheinlich tragisch. Aber das Interessante ist, was Lukas hier berichtet. Dieser eine, der auch mitgespottet hat über diesen Jesus, der sich der Masse angeschlossen hat, der wird immer stiller. Während sein Kumpel weiterlästert, rette dich selbst und uns, sieht er wahrscheinlich den Mann in der Mitte, Dornenkrone. Was ist mit dem? Ich weiß nicht, ob er noch das Schild über seinem Haupt gelesen hat, Jesus von Nazareth, König der Juden. Auf jeden Fall, der hat sich so ganz anders verhalten, still, keine Drogen, sondern nur Gebet. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Warum sind alle gegen ihn? Wer ist das, Jesus von Nazareth? Nun, Jesus, das wusste er, die Bedeutung des Wortes, Gott ist Rettung, Gott ist Heil. War das der Schlüssel zu seinem Verhalten, dass er stille wurde? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall zeigt die Geschichte hier, dass plötzlich, völlig überraschend ein Wunder geschieht, nämlich dieser Mitgekreuzigte in diesen wahnsinnigen Schmerzen, in der letzten Stunde und in den letzten Stunden seines Lebens, denkt plötzlich über sein Leben nach und erkennt, dass er schuldig ist, dass Sünder ist. Und wahrscheinlich rollt sich der Film seines Lebens vor seinen Augen ab. Und ich weiß nicht, ob einer von euch das mal erlebt hat. Ich habe das erfahren, da war ich auch so 16, 17 Jahre mit meinen beiden Freunden unterwegs. Wir waren schwimmen gegangen in einer Talsperre und wie das so ist in dem Alter, auch im Wasser prügelt man sich und man düppt sich, so sagten wir damals, stürzt sich gegenseitig runter. Und dann war mein Freund Fritz, 4, 6 Jahre älter wie ich, auch ein bisschen stärker und wesentlich größer natürlich. Und mein Bruder Gerd, die hat mich schon ein paar Mal untergetaucht. Na, das war nicht so schwierig. Ich kann einigermaßen gut schwimmen und tauchen. Kam dann hoch. Aber in dem Moment, wo ich Luft schnappen wollte, kam der Nächste und tauchte mich wieder runter. Und die lachten da oben über mich. Ich kam wieder hoch und konnte kaum aufatmen. Da kriegte er den nächsten Druck. Und dann stieß er noch mit seinen Beinen auf meine Schultern, da ich noch mal so 2, 3 Meter runterging. Und dann blieb auf einmal für mich die Welt stehen. Und da lief es in Sekundenschnelle mein Lebensfilm vor meinen Augen ab. Ich kann euch das nicht erklären, wie das möglich ist. Ich glaube, dass es solche Momente gibt, dass man in wenigen Sekunden plötzlich den Film seines Lebens vor Augen hat. Ich dachte, ich käme gar nicht wieder hoch. Natürlich kam ich wieder hoch, sonst wäre ich nicht hier. Aber ich glaube, dass man in solchen Situationen in ganz kurzer Zeit, dass einem sehr, sehr viel bewusst werden kann. Auf jeden Fall hier bei diesem Mann sehen wir, dass er plötzlich merkt, er ist schuldig vor Gott und vor Menschen. Und er realisiert auch, dass er bald vor Gott stehen wird. Keine Ahnung, wie das geschehen ist. Sind ihm in diesen letzten Minuten seines Lebens irgendwelche Bibelverse in den Kopf gekommen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kindergebete aus der frühen Kindheit. Hat er Beten der Eltern? Kannte er irgendwelche Lieder aus der Sonntagsschule? Irgendwelche Erinnerungen, auf jeden Fall, er spricht sich selbst hier schuldig. Er erkennt, dass er so vor Gott nicht bestehen kann. Und dann ein zweites, er erkennt plötzlich, dass der Mann in der Mitte, Jesus, scheinbar hilflos, festgenagelt, von allen verachtet, ausgestoßen, man wollte ihn nicht raus aus dieser Welt, das war ja das Symbol des Kreuzes. Auf dieser Welt ist für dich kein Platz. Geh zurück dahin, wo du gekommen bist. Zwischen Himmel und Erde hing er dort. Dass dieser Verachtete, dieser Ausgestoßene, dass er ein König ist und dass er ein Retter ist. Und dass dem die Zukunft gehört, dass er einmal in einem Reich regieren wird. Das erkannte er ganz plötzlich. Und dann öffnet er seinen Mund und er schert aus der Masse aus. Und ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können, was in dem Mann geschehen ist. Dass man angesichts dieser unwahrscheinlichen Volksmenge, dieser aufgewühlten Emotionen, sich richtet zunächst an seine Mitgekreuzigten und ihm sagt, hör mal, Hör doch auf, ich sag's mit meinen Worten, mit deinem blöden Gequatsche. Fürchtest du Gott auch nicht? Wir empfangen, was wir verdient haben. Wir haben gesündigt, wir sterben hier einen Tod, der ist die gerechte Strafe für das, was wir alles ausgefressen haben. Aber der da in der Mitte, der hat nichts Ungeziemendes, nichts Böses getan. Das wurde ihm hier klar. Und er nimmt das, was er noch kann, oder er gebraucht das, was er kann, seinen Mund, seine Zunge, um seinen Kollegen zurechtzuweisen, um sich selbst die Schuld zuzusprechen. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind, und auf Jesus hinzuweisen. Der da, der hat keine Sünde begangen. Das ist eine unwahrscheinliche Geschichte. Und dann spricht er mit dem Gekreuzigten in der Mitte. Er bittet. Er betet nicht um ein längeres Leben, auch nicht um ein paar Schmerztabletten. Er kann ihm nichts anbieten, seine Hände sind leer, festgenagelt, keine guten Werke, sein Leben war verkorkst. Er konnte keine Taufe vorweisen, nicht irgendwelche Bescheinigungen, auch keine Kirchenzugehörigkeit, nichts. Ähnlich wie Luther. Seine letzten Worte, die er niedergeschrieben hat: Wir sind Bettler, das ist wahr. Er konnte nichts anbieten. Aber er betet: Herr, stellen wir uns das mal vor, in dieser Situation, Herr, der Gekreuzigte in der Mitte, von allen verachtet, ausgestoßen, weg mit ihm. Er ist der Herr. Denk an mich, wenn du in deinem Reich kommst. Du wirst einmal wiederkommen auf diese Erde, da vergiss mich bitte nicht. Ich möchte mit anderen Worten bei dir sein. Und ich denke, das ist wirklich biblischer Glaube. Dieser Gekreuzigte ist der Herr und meine einzige Chance, meine einzige Hoffnung. Er ist ein König, auch wenn er jetzt hier ausgestoßen ist, verworfen ist, aber er wird wiederkommen. Geöffnete Augen, ein geöffneter Verstand, er hat begriffen, wer dieser Jesus ist. Und die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. So war das Gebet nicht vergeblich. Glaube ist ein Geschenk. Das macht die Geschichte deutlich. Man kann Glauben nicht produzieren. Wir können auch nicht Glaube vermitteln. Glaube ist ein Geschenk Gottes. Normalerweise schenkt Gott Glauben unter der Predigt oder beim Lesen des Wortes Gottes, dass plötzlich einem etwas aufgeht, was man vorher nie verstanden hat. Ich habe einen Freund, auch ein Gauner, hatte seine Stiefeltern betrogen, bestohlen und hat sich schuldig gemacht, war dann Zuhälter, hatte Frauen, die für ihn arbeiteten, war in Ausland geflohen, weil er von der Interpol gesucht wurde, kam dann wieder zurück nach Deutschland, weil er sich sehnte nach seinen Großeltern und nach der Heimat, wohnt bei uns in der Nähe, dort in der Nähe vom Sauerland, Bergischen Land, hatte dann eine Verhandlung vor sich und er wusste, dass er einige Jahre kriegen wird, traf dann einen Freund von mir, der Christ war, der hat ihn irgendwie bedrängt oder besucht oder bearbeitet, ihn eingeladen zu einer Evangelisation, so ähnlich wie jetzt hier. Und der hat ihn so gedrängelt, dass er, um den loszuwerden, gesagt hat, ja, ich komme mit meiner Freundin, ich komme einen Abend und dann lasse ich das über mich ergehen. Und tatsächlich, er kam, da war ein Raum, ziemlich knallvoll, ein bisschen voller wie der hier. War für ihn eine völlig neue Umgebung, so fromme Leute zu sehen, komische Atmosphäre, komische Lieder, komisches Verhalten, komische Gesichter, war ihm total fremd, er ganz peppig angezogen, seine Frau noch peppiger in Leder, Klamotten und dergleichen mehr. Und dann hörte er da die Predigt von irgendeinem so einem Hanswurst und er konnte innerlich nur lachen über das, was er sagte. Aber in seinem Kopf, da tickte es, ein Gedanke, ich will dich retten, ich will dich retten, ich will dich retten. Und er sagte sich, was ist das denn hier? Ist das hier die schlechte Luft oder sind das die verrückten Leute? Kriege ich hier irgendwie eine Psychose oder was? Und er wird ganz aufgeregt und als dann endlich Schluss ist, da will er zur Tür rasen und die hatten nur einen Ausgang und da war ein Pulk von Leuten, er konnte nicht durch. Da stand er da, natürlich überlegen, lächelnd und grinsend. Und dann kommt dann noch dieser Prediger auf ihn zu und sagt ihm ganz lieb und freundlich, hör mal, Gott hat mir gezeigt, ich soll heute Abend mit dir beten. Ja, dann fängt er natürlich an, seinen ganzen Sermon an Argumenten da auszuspucken und den lächerlich zu machen. Aber in seinem Kopf immer wieder der Gedanke, ich will dich heute retten. Und dann sagt er zu seiner Freundin, der Mann will mit mir beten, was sagst du denn dazu? Er wusste gar nicht mehr, was er jetzt sagen sollte. Und dann sagte ich ihm, ja, geh doch. Dann gehe ich eben mit. Dann sind sie in den Keller gegangen, in irgendeinen weißen Raum und ungemütlich und wie das so aussieht in so kirchlichen Räumen. Manchmal. Ja, und dann geht der Mann da auf die Knie und will mit ihm beten. Und er, der Hans, der kann nicht auf die Knie gehen, als hätte er einen Balken im Kreuz. Dann auf einmal sinkt er zusammen. Und da kommt das ganze Elend seines Lebens heraus und er begibt sein Leben Gott und wurde in den späteren Jahren dann wirklich ein Evangelist und einer der vielen, vielen jungen Menschen, den Weg zu Jesus gezeigt hat. Was ich sagen möchte ist, Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und ich hoffe und wünsche und bete, und das haben viele von uns getan, dass Gott heute Abend das Wunder auch tut. Wir können das nicht machen, wir können das nicht suggerieren, wollen wir auch gar nicht oder manipulieren, sondern das über dem Nachdenken über Gottes Wort, der Glaube, sagt die Bibel, kommt aus der Predigt. Und die Predigt, wenn sie vernünftig ist, aus dem Wort Gottes. Ihm, dem Gekreuzigten hier, ist plötzlich alles klar. So wird man Christ. Erstens, dass man sich als schuldig vor Gott erkennt und das auch bekennt. Dass man den Gekreuzigten als seinen Heiland und Herrn erkennt und anerkennt. Der ist meine einzige Hoffnung. Dass man ihn anspricht. Es geht nicht hier um fromme Vokabeln, fromme Sätze, sondern dass man sein Herz vor ihm ausschüttet, zu ihm betet. Denk an mich, wenn du in deinem Reich kommst. War das ein tolles Gebet? Es war ein tolles Gebet. Eine ehrliche Bitte. Im Bewusstsein, er ist der Herr. Und er betet nicht vergeblich. Die Antwort Jesu kommt heute, nicht irgendwann mal, wenn ich in meinem Reich komme, sondern heute wirst du mit mir im Paradies sein, im Ort der ewigen Freude, der Herrlichkeit, nicht später irgendwann. Und diese Zusage Jesu, heute wirst du mit mir im Paradies sein, das ist der Grund der Gewissheit, die dieser Mann hier hatte. Der Jesus selbst sagt in Johannes 5, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Das ist die Verheißung Gottes. Haben sich die Umstände geändert bei dem Mitgekreuzigten? Sind die Nägel jetzt plötzlich locker geworden? Natürlich nicht. Haben die Schmerzen aufgehört? Auch nicht. Hat er tolle Gefühle gehabt? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber der Glauben. Und diese Verheißung, heute wirst du mit mir im Paradies sein, reichte aus. Das, ja, war seine Sicherheit. Dieser Mann, dieser Herr, er spricht die Wahrheit und darauf kann ich mich verlassen. Das ist Glaube. Und damit kann man sterben. Die Schmerzen, die Qualen, die bleiben. Aber er lebt hier doch einen tiefen Frieden, eine Gewissheit. Das, was dieser Mann gesagt hat, der Herr gesagt hat, ist die Wahrheit. Darauf kann ich mich verlassen. Eine Ewigkeit mit diesem Jesus in der Gegenwart Gottes. Eine kurze Rückblende, vielleicht eine Stunde später nach diesem Gespräch, vielleicht nur Minuten später, wurde es dunkel. Plötzlich mittags wird es dunkel. Völlig unerwartet. Und während die Leute dort unter dem Kreuz oder neben dem Kreuz alle am Spotten waren, wurden die auf einmal still, denn sie merkten, jetzt geschieht etwas, das steht nicht im Programm. Eigenartig, dass es mittags hier plötzlich dunkel wird. Eine Finsternis, schreibt die Bibel, das war also nicht nur eine Dunkelheit oder eine Dämmerung. Und irgendwie merken sie auch, das hat irgendwas mit diesem Gekreuzigten zu tun. Auf jeden Fall, sie schlagen an ihre Brust, schreibt, glaube ich, Johannes oder Matthäus, und merken, das ist nicht vorgesehen, das war nicht im Plan. Und irgendwie schleichen sie bedrückt mit unguten Gefühlen nach Hause. Sie verlassen diese Szene. Es bleiben nur noch ein paar Soldaten übrig und ein paar wenige, die an dem Kreuz ausgehalten haben, unter dem Kreuz. Wahrscheinlich hat man dann ein paar Fackeln geholt, um diese Szene zu beleuchten. Und dann zerreißt ein lauter Schrei die Stille, die inzwischen eingetreten ist. Der Ruf des Mannes in der Mitte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die beiden Mitgekreuzigten werden es wahrscheinlich gehört haben. Und dann geschieht etwas, da müsste man den ganzen Abend drüber sprechen. Ich nehme an, den nächsten Abend wird darüber gesprochen. Das, was die Bibel Stellvertretung nennt. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber ich bitte euch ganz herzlich, denkt darüber nach, was da geschehen ist und informiert euch darüber. Das ist dermaßen ergreifend und unfassbar für unseren Verstand, dass in diesen 3 Stunden der Finsternis Gott als Richter deine und meine Schuld auf Jesus legt und an ihm abrechnet. Das ist das, was die Bibel unter Stellvertretung versteht, unter Bürgschaft versteht, unter Versöhnung versteht. 2. Korinther 5 wird das ausgedrückt: denjenigen, der keine Sünde kannte, Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Der nie gesündigt hat, der auch nicht sündigen konnte, nahm stellvertretend unsere Schuld auf sich. Jede einzelne Lüge meines und deines Lebens, jede Sünde. Wie das geschehen kann in wenigen Stunden, ist mir unfassbar. Die Sünden von Millionen von Menschen. Aber die Bibel zeugt es. Und Jesus war Gott. Gott starb dort am Kreuz. Etwas, was wir nicht verstehen können, aber was wir glauben dürfen. Und wer das glaubt, der ist wirklich selig. Er starb für mich. Und Gott hat einen gerechten Grund, Sünden zu vergeben, weil ein anderer die Strafe bezahlt hat. Ich wünsche, dass wir alle das verstanden haben oder verstehen werden, was dort am Kreuz geschehen ist. Das ist das Zentrale des Neuen Testamentes der Bibel. Ja, und dann spricht Jesus diese wunderbaren Worte: es ist vollbracht. Ob die beiden Mitgekreuzigten das auch noch gehört haben, ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon. Sie haben auf jeden Fall Jesus überlebt, um einige Minuten. Und dann das letzte Wort: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und dann schreit er noch einmal ganz laut und dann wird es ganz still. Und er verschied, schreibt die Bibel schlicht und einfach. Der Mitgekreuzigte lebte wahrscheinlich noch länger. Denn die Römer sollten, die Soldaten sollten ja die Leiber der Gehängten vom Kreuz nehmen, weil der nächste Tag ja ein heiliger Tag war. Die Juden wollten sich nicht verunreinigen und dann kamen sie normalerweise mit ihrer Keule und schlugen dann, wie schon geschildert, die Knie durch, damit der Oberkörper sich löst dann von den Nägeln und er dann auf den Boden fällt und dann erstickte er oder man gab ihm den letzten Schlag. Und als sie zu Jesus kamen, da sahen sie, dass er schon gestorben war. Machen noch eine Probe. Die beiden waren Zeugen. Und einer erschien dann mit Jesus im Paradies. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich wünsche sehr, dass wir das, das kann nur Gott tun, in unser Herz drückt. Wir sind schuldig vor Gott. Wir können ihm nichts anbieten. Er ist für meine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Das ist biblischer Glaube, wenn ich das für mich annehmen kann. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die hat sich vor 140 Jahren hier in der Nähe abgespielt, im Ravensberger Land. Da gab es einen Erweckungsprediger namens Volkening. Das war ein strammer, lutherischer Pastor, was dich sehr erfreuen wird. Aber ein gläubiger Mann, das ist ja nicht selbstverständlich, und auch ein Evangelist. Wenn ich mich nicht irre, war der alleinstehend, ein großer Mann, sehr klarer Prediger, hatte wirklich eine gewaltige Botschaft. Und dort in dieser Gegend, da gab es viele reiche Bauern. Man sieht sie ja teilweise noch, diese großen Höfe hier oben in Bünde und Umgebung. Und dort saß dann einer mit dem Namen Heinrich. Das kann man dann in der Lebensgeschichte Volkenings dann nachlesen. Der war in seinen Augen ein gerechter Mann. Er hat immer recht getan, niemanden gescheut. Aber jetzt kam auch die Stunde, wo er sterben würde. Das merkte er, war inzwischen alt geworden, hatte nie was mit der Kirche auf dem Hut, hat natürlich seine Kirchensteuern bezahlt und kam dann auch sonntags, Weihnachten und Ostern in den Gottesdienst. Aber ansonsten hielt er nicht viel davon. Er dachte, Gott, wenn es ihn gibt, der wird mit mir zufrieden sein. Aber als er zum Sterben geht, da schickt er seine Frau und sagt zu ihr, hör mal, es geht zum Sterben. Damals starb man noch einigermaßen bewusst. Hol mir den Pfarrer, soll mir das Abendmahl geben. Die läuft zum Pfarrer, Volkening, der kommt an, sieht da diesen sterbenskranken alten Mann, reichen Mann, und fragt ihn, Heinrich, was ist los? Pfarrer, ich muss sterben, gib mir das Abendmahl. Und dieser Volkening, der war wirklich ein Mann Gottes, der guckt ihn an und sagt dem Heinrich, so wie es mit dir steht, hilft kein Abendmahl. Du bist auf dem Weg in die Hölle. Verabschiedet sich und geht. Ihr könnt euch ja vorstellen, was der Bauer für einen dicken Hals kriegte. Und er schimpft über die Pastoren, diese Halsabschneider, Geld wollen sie alle haben, aber wenn man es mal braucht, dann kommen sie nicht und so weiter. Kirche, Kirchensteuer bezahlt und ist zumindest bereit, ein Abendmahl zu geben, hat also geflucht und geschimpft, wer weiß wie. Aber in den kommenden Stunden und Nächten wird er doch unruhig und überschlägt sein Leben. Da fällt ihm ein, er hat doch manche Unregelmäßigkeiten, wenn es um Steuern ging. Und hat auch seine Frau doch mal betrogen. Das kam jetzt alles hoch. Und ich weiß nicht, wie viele Tage vergangen waren. Dann sagt er seine Frau, hör mal, hol mir noch mal den Pfarrer. Ja, die knurrte schon so ein bisschen. Was soll er denn hier? Und so weiter, hol ihn. Der Volkenin kommt. Heinrich, was ist? Pfarrer, du hast recht. In meinem Leben gibt es so einige Sachen, die waren nicht so ganz gut. Das war Sünde. Und das hat Volkling, jetzt wo es an Sterben geht, der wirst du auf einmal fromm? Nee, Notbuße ist tote Buße. Zieht seinen Hut und geht. Ich wünsche, wir hätten solche Pastoren heute noch. Und nochmal ist der Heinrich natürlich wütend auf diesen Mann. Den braucht er auch jetzt. Der will doch das Abendmahl haben, Vergebung seiner Sünden. Herr Volkening war ein Mann, der vor Gott stand. Und dann erlebt dieser Heinrich einige Tage, wo wirklich er sich in der Hölle fühlt. Die ganze Schuld seines Lebens, die wird ihm so drücken, so quälend, dass er seiner Frau nochmal sagt, hol den Pfarrer. Die sagt, nee, ich hole den nicht mehr. Der bringt nichts. Hol ihn. Und dann geht sie nochmal hin zum Pfarrer und der kommt dann an und sieht dann einen Mann, der ganz zerbrochen ist und sagt dem Heinrich, stimmt's? Es geht in die Hölle. Ja, Pfarrer, es geht in die Hölle. Und dann mit ganz lieben Worten führt er ihn zum Kreuz, zeigt ihm Golgatha, dort starb Jesus für deine Schuld. Verabschiedet sich, lässt den Mann alleine und er weiß ganz genau, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Er weiß, hier ist ein Mann, der ist seiner Schuld und Sünde bewusst und er hat verstanden, was am Kreuz geschehen ist. Als der Volkjüngling am nächsten Morgen kommt, da sieht er den Hinrich, Frieden in seinem Gesicht. Er hat alles gut gemacht. Und so ist dieser Bauer in Frieden heimgegangen. Vergebung seiner Schuld und Sünden. Wir hoffen und beten, dass der Herr das, dass Gott das heute Abend auch schenkt, dass dem einen oder anderen hier die Augen geöffnet werden für diese Tatsache. Er starb für mich. Amen.